Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Wahid Wahdatehak, ich bin Sozialwissenschaftler, Publizist und vereidigter Dolmetscher und Übersetzer.
Lieber Wahid, herzlich willkommen zum Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir beobachten gerade einen Krieg seit einigen Tagen, seit dem 28. Februar 2026 gibt es eine laufende Militärkampagne der Vereinigten Staaten von Amerika und von Israel. Die Amerikaner nennen es Epic Fury, also epische Wut, und die Israelis Roaring Lion, brüllender Löwe. Es gab schon vor einem halben Jahr etwa den sogenannten Zwölftagekrieg unter dem Titel Operation Rising Lion, also die Operation sich erhebender oder aufstehender, aufbegehrender Löwe vom 13. bis zum 25. Juni 2025. Welche Unterschiede gibt es zwischen diesen beiden Militärkampagnen gegen Iran?
Nach dem Zwölftagekrieg bekam erstmal der Iran die Möglichkeit, auf die Forderung der USA und Israels einzugehen. Nämlich, dass sie die Anreicherung vollständig stoppen, das heißt eine Nullanreicherung, dass sie das Raketenprogramm runterfahren und aufhören, die terroristischen Bewegungen im Nahen Osten zu unterstützen. Der Iran ist nicht darauf eingegangen. Präsident Pezeshkian hat erklärt, dass der Iran den totalen Sieg errungen hätte und man fühlte sich mächtiger, weil man den Präsident Trump nicht ernst genommen hat. Nämlich, man hat so, Araghchi, der iranische Außenminister, hat sogar einen Deal angeboten, hat den USA angeboten, dass sie in die Ölindustrie und in andere Industrien investieren können. Das heißt, etwas auch, was vollständig überhaupt nicht in die iranische Außenpolitik passte, einerseits zu rufen, Tod dem Imperialismus und Tod den Zionisten und gleichzeitig anzubieten, dass die USA und der Westen noch mehr in die Ölindustrie beispielsweise investiert. So, man wollte sozusagen, statt auf die politischen Forderungen einzugehen, auf einen Deal eingehen. Und das wurde nicht akzeptiert, weil es ging eben darum, dass man den Terrorismus stoppt. Es ging darum, dass der Iran keine Langstreckenraketen mehr hat. Es ging darum, dass der Iran die Möglichkeit des Baus einer Atombombe nicht mehr bekommt. Das wurde nicht ernst genommen, man hat heimlich dann weitergemacht und sogar damit angegeben, dass man weitermachen würde. Man hat Bilder gezeigt von Raketenlagern und von unterirdischen Drohnenlagern, um Angst einzujagen, um zu drohen. Und infolgedessen kam der Krieg, der jetzt läuft. Und es sieht so aus, als ob es nicht für den Iran und für das Regime gut ausgehen würde, denn dass die USA setzen eigentlich auf die Kapitulation des Iran.
Was du andeutest, das wird in der Diskussion, insbesondere auch in der iranischen Diaspora, aber auch im Iran selbst, als möglicher Regime-Change, also Wandel des Regimes, Abdankung des derzeitigen Regimes diskutiert. Für wie realistisch hältst du selbst eine dauerhafte Schwächung des aktuellen Regimes in Iran durch diese Militärschläge?
Wie gesagt, ich bin da nicht der bestimmende Faktor, aber wenn ich das nur betrachte, sieht es so aus, als ob sowohl die USA als auch Israel und eigentlich auch die europäischen Staaten letztendlich sagen, der Iran kann nicht mehr so weitermachen. Das heißt, der Iran müsste auf diese Forderungen eingehen. Und es ist zu spät. Und Trump selbst hat gesagt, es ist zu spät, um nochmal einen Dialog zu beginnen. Und die USA können nicht mehr sozusagen eine geschwächte Islamische Republik nur als das Ende dieses Krieges in Kauf nehmen, denn dann musste die Weltöffentlichkeit damit rechnen, dass dieses Regime, ein verletztes, blutiges quasi Regime, das kein Erbarmen kennt, noch mehr die eigene Bevölkerung umbringt und ein Repressions Regime errichtet, das wahrscheinlich bisher gar nicht bekannt war, zumindest in der iranischen Geschichte nicht.
Darauf werden wir gleich noch eingehen. Mich würde erst nochmal die regionale Perspektive interessieren. Iran erscheint sehr isoliert, hat praktisch keine wahrnehmbare Unterstützung in diesem aktuellen Krieg, greift ungefähr ein Dutzend Staaten an. Alle Golfstaaten haben schon iranische ballistische Raketenbeschüsse erleiden müssen. Hunderte, allein Dubai hat 175 ballistische Raketen etwa abbekommen, über 770 Drohnenangriffe abbekommen. Saudi-Arabien wurde angegriffen, Oman wurde angegriffen, Bahrain wurde angegriffen, Kuwait wurde angegriffen, selbst die Türkei wurde angegriffen, auch in erster Linie, weil die Amerikaner dort militärische Stellungen haben. Gibt es keine Unterstützung regional und durch China und Russland in dieser aktuellen Situation? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Nein, das ist eine richtige Wahrnehmung. Europa wurde im Übrigen angegriffen, Zypern nämlich wurde angegriffen.
Und britische Stellung auf Zypern.
Militär auf jeden Stellung. Fall ist es das Hoheitsgebiet Zyperns. Und der Iran hat in der Tat ein ideologisches Problem, die Islamische Republik. Sie gehen davon aus, auch wenn es wirklich unrealistisch klingt, aber sie gehen davon aus, dass eine islamistische Weltrevolution möglich ist, dass man die islamische Welt durch paar Raketenschlägen und durch paar Schläge und durch paar Bombenangriffe wachrütteln könne, damit sie auf die Seite der islamischen Revolution kommen. Und das ist absoluter Irrsinn. Das ist wirklich eine absolute Fehleinschätzung der Lage, dass die immer noch wie 1979 davon ausgehen, dass sie A, die islamische Welt beherrschen müssen und darüber hinaus laut Verfassung sogar eines Tages, wie irreal das auch ist, die Welt beherrschen. Und jetzt setzen sie wieder, ist es dieser revolutionäre islamistische Geist, dass sie glauben, sie könnten die islamische Welt mit Gewalt wachrütteln, damit sie endlich dann auf die Linie kommen, sozusagen die islamische Welt mit Gewalt auf die Linie bringen. Und das ist, glaube ich, gescheitert. Sie müssen das als ein Scheitern sehen, aber sie machen weiter, weil sie auch nicht mehr zurückgehen können. Es gibt für dieses Regime keinen Weg zurück. Sie müssen blind nach vorne schreiten.
Danke. Das Regime hat am 11. Februar sein 47. Bestehen gefeiert. Trotz dieser knapp 50 Jahre Existenz der Islamischen Republik wird seit Jahrzehnten immer wieder die Legitimitätsfrage gestellt und selbst der ehemalige Präsident Rafsanjani hat mal davon gesprochen, dass nur 20% wirkliche Anhänger, also 20% der Bevölkerung in Iran wirkliche Anhänger des Regimes sind. Und in der letzten Zeit hat man davon gesprochen, dass es eigentlich nur noch 10% der Bevölkerung etwa sind, die das Regime weiter befürworten. Jetzt gab es im Januar brutale Massaker mit Zehntausenden von Toten, Zehntausenden Schwerstverletzten und Verhafteten durch die Repressivorgane des Regimes. Wie siehst du die Legitimität des Regimes dadurch beeinflusst? Und könnte es dennoch durch den aktuellen militärischen Konflikt dazu kommen, dass sich mehr Menschen in Iran wieder hinter das Regime stellen, obwohl ihre Kinder, Eltern, Freunde durch das Regime ermordet wurden und praktisch in jeder Familie jemand von einem derartigen Verlust persönlich betroffen ist?
Also erstmal zur Frage der Legitimität. Also ich gehe ja davon aus, das habe ich auch in meiner Dissertation damals geschrieben, vor über 25 Jahren, dass die Islamische Republik schon in der Gründungsphase keine Legitimität hatte, weil die Islamische Republik ist keine Republik. Er hat keine republikanische Struktur. Und sie ist noch nicht mal schiitisch, weil Khomeini, der Ayatollah Khomeini, hat die gesamten schiitischen Regeln revolutioniert, umgekehrt und gesagt, zum Beispiel, die Schiiten müssen warten, bis der Messias erscheint, der 12. Imam erscheint. Khomeini hat einfach gesagt, nein, wir ändern die Spielregeln. Der Klerus muss herrschen, bis der kommt. Also die Umkehrung der tausendjährigen Schia-Geschichte. und sogar innerschiitisch hatte diese Islamische Republik von Anfang an keine Legitimität gehabt, außer bei den revolutionären schiitischen Bewegungen, die sich als Anti-Imperialisten, anti-amerikanisch und anti-israelisch, anti-westlich verstand. In der ersten Phase sogar anti-russisch, inzwischen nicht mehr. Zur Frage, wie legitim das Regime heute ist, ich kann es nur unterstützen und bejahen. Ja, man sagt, dass das Regime etwa 10% Anhängerschaft hat im Iran. Das ist quasi das Patronagesystem, was immer noch die islamistische Basis, Familienangehörigen, Söldner, Basijis, Revolutionsgarden, die eben der harte Kern der islamischen Revolution, der islamischen Republik sind. Und die Bevölkerung will das System nicht mehr haben, weil die haben gesehen, spätestens nach dem Massaker im Januar, dass sie auf die eigene Bevölkerung schießen. Und sie sehen auch, dass noch nicht mal die Reformislamisten eine Legitimität haben. Muhammad Khatami, der für Reformen und angeblich Demokratisierung der islamischen Republik stand, hat ausdrücklich gesagt, dass es legitim war, auf die Demonstranten, auf Jugendliche, auf Kinder zu schießen. Er hat die Erschießen von unbewaffneten zivilen Kräften im Iran verteidigt. Mohammad Khatami, der iranische Präsident. Insofern, nein, das Regime hat in der Tat seine Legitimität verloren. Und wenn Sie mich fragen, sogar noch nicht mal die Russen und die Chinesen, die mögen verbal gegen die westliche Allianz, gegen die US-amerikanisch-israelische Allianz schimpfen, aber China hat ein zu großes Interesse, dass der Persische Golf, dass die Straße von Hormuz offen bleibt, und auch die Russen würden nie ihre Interessen aufs Spiel setzen wegen Iran. Sogar da, außenpolitisch, hat das Regime seine Legitimität verloren. Vielleicht, und das ist wirklich eine Gefahr, dass der nordkoreanische Präsident hat erklärt, dass sie, wenn der Iran danach fragen würde, sogar eine Waffe dem Iran geben würden, mit der sie Israel vernichten könnten. Und da zeigt sich auch wieder im Zusammenhang mit der Legitimität des Regimes, dass der Iran geht inzwischen den nordkoreanischen Weg. Und das sollte für jeden, der auf dieses Land schaut, nochmal deutlich machen, dass dieses Regime keine Legitimität hat. Denn ein nordkoreanischer Weg hat mit Legitimität einer Regierung nichts mehr zu tun.
Du hast schon angesprochen, dass die Schia eine wichtige Funktion hat. Khomeini hatte im Exil, im irakischen Exil, ja die Konzeption des Islamischen Staates erarbeitet, also die Einheit von Religion und Staat. Und unter dem Begriff Velayat-e-Faqih ist das bis heute auch das tragende Konzept, der jetzt jüngst durch den Krieg ums Leben gekommene höchste religiöse Führer, Ali Khamenei, war sozusagen der Repräsentant dieses Staatskonzepts. Sein Sohn wurde jetzt als Nachfolger vorgeschlagen von der als Terrororganisation, jetzt auch in der EU als Terrororganisation gelisteten Revolutionsgarde, die zum Schutz der Revolution gegründet wurde 1979. Die Nachfolge von Khomeini 1989 war damals schon umstritten, weil Khamenei religiös niedrigrangig war. Das trifft auf seinen Sohn ebenfalls zu. Wie beurteilst du die religionspolitische Perspektive diesbezüglich in Iran, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Diskussion aktuell auch den Putsch der Revolutionsgarden für möglich hält?
Ja, also die Wahl von Mujtaba, was noch ungeklärt ist, weil innerhalb des Expertenrates gibt es scheinbar unterschiedliche Meinungen, aber die Revolutionsgarden wollen ihn haben. Und das wäre ja der Putsch an sich. Weil Mujtaba Khamenei ist der Vertreter, ist der Repräsentant dieser terroristischen Organisation, der Revolutionsgarden. Im Übrigen wurde er 2019, wenn ich mich nicht irre, von den USA auf die Sanktionsliste gesetzt. Das heißt, er ist sehr wohl bekannt. Und wir wissen inzwischen auch, dass er nicht nur für Repression, sondern auch für Korruption steht. Nämlich, er hat also Milliarden von Dollars in Form von Kapitalflucht aus dem Land geschaffen und in Immobilien und Offshore-Sektor investiert alles Gelder von diesem Khamenei-Multikonzern, auch stammten Gelder aus von Enteigneten, wo Häuser, Eigentümer enteignet worden sind, die alle in diesen Konzern, Multikonzern von Khamenei flossen. Und der Sohn hat die Gelder ins Ausland transferiert, geschmuggelt, musste man sagen. Und ja, wenn er tatsächlich an die Macht kommen sollte und es überleben sollte, wird er, wie du gesagt hast, er ist sowieso kein Groß-Ayatollah, sondern einfach ein Kleriker. Und man würde aber, damit es immer noch den Anschein einer islamischen Republik weiter behält, man braucht einen Geistlichen als Oberhaupt und ein Geistlicher, der aber direkt die Revolutionsgarden vertritt, und das wäre dann der Putschversuch an sich.
Wir haben in Deutschland 100.000 Iraner, schätzungsweise bis zu 400.000, die auch regelmäßig hier in Berlin protestieren. Die größte Demonstration gab es aber vor kurzem in München mit ungefähr 300.000 Exil-Iranern, die auch sich überwiegend sehr, sehr ablehnend gegenüber der iranischen Diktatur äußern. Also die meisten sind tatsächlich auch oppositionelle und politische Gegner des Regimes. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind aktuell sehr, sehr wachsam, aufmerksam, weil befürchtet wird, dass die iranischen Repressivorgane auch in Deutschland ihre Aktivitäten verstärkt haben, vor dem Hintergrund auch der Situation in Iran. Und iranische Regimegegner und Oppositionelle werden auch in Deutschland durch diese sogenannte transnationale Repression verfolgt und bedroht. Aus deiner Perspektive, du arbeitest auch zu diesen Fragen, was ist in dieser aktuellen Situation notwendig, um diese 400.000 Deutsch-Iraner vor dem Regime in Berlin, in Hamburg, in München zu schützen?
Ich musste erstmal sagen, dass die Exil-Iraner natürlich sehr besorgt sind. Viele haben Familienangehörige, die verhaftet worden sind. Und es kommen immer mehr Berichte, dass die Gefangenen zum Beispiel, die Familienangehörigen der Exilanten, die in den Gefängnissen sind, seit Tagen nichts mehr zum Essen bekommen. Sie bekommen bestenfalls trockenes Brot. Es gibt heimliche Hinrichtungen. Es gibt Berichte darüber, dass Gefangene verlegt worden. Wohin, weiß man es nicht. Das heißt, das ist erstmal die Sorge von vielen Exilanten, die sich Sorgen machen um ihre Familienangehörigen in den Gefängnissen, abgesehen von Sorgen machen, dass ihre Familienangehörige Opfer von Bombardements und etc. als Zivilbevölkerung Opfer des Krieges werden, was man auch verstehen kann. Aber tatsächlich gibt es auch direkte Drohungen gegen Exilanten. Ich bringe ein Beispiel jetzt. Seit gestern hat ein Mitglied, früheres Mitglied des Expertenrates, der ist kein Ayatollah, aber ist ein Kleriker namens Javad Amoli, der hat ernsthaft gesagt, dass man Trump töten muss und alle Zionisten töten muss. Warum ist das so gefährlich? Weil die seit Wochen und Monaten sagen, dass auch die Demonstranten, die auf die Straße gegangen sind, die sie erschossen haben, dass es Jugendliche, Studenten, dass sie alle Handlanger und Spione von Zionisten seien. Was bedeutet das, wenn ein Javad Amoli, der früher Mitglied des Expertenrates war, also ein sehr wichtiges Organ, das im Übrigen verantwortlich ist, dass der Führer gewählt wird, der Neue, sagt, man muss die Feinde töten, spricht er auch und bringt auch nicht nur die Feinde im Inland ins Spiel, sondern auch die Feinde im Exil. Und damit sind wir genau bei dieser Frage der transnationalen Repression. Würde der Iran wieder im Exil, wie bekannt im Mykonos-Attentat, wie in vielen anderen Beispielen, in Wien etc., wieder Exilanten töten, hinrichten lassen, töten lassen, ja oder nein? Ich würde sagen, seitdem, wenn man die gegenwärtige Politik sieht, wenn man sieht, dass die nicht mehr zurückgehen können und weiter diese revolutionäre islamistische Politik fortsetzen müssen, ist es nicht mehr auszuschließen, dass sie auch im Ausland ihre politischen Gegner versuchen auszuschalten, sei es ist auch mit Gewalt. Und was man dagegen tun kann, das ist schon ein schwieriges Feld, weil den Terrorismus zu stoppen ist nicht einfach, weil das oft heimlich geschieht.
Im Deutschen Bundestag gab es eine Aktuelle Stunde zur Lage in Iran. Und alle im Bundestag vertretenen Parteien haben der iranischen Bevölkerung Glück gewünscht im Kampf gegen das Regime. Ist das aus deiner Perspektive, du beobachtest auch die deutsche Iran-Politik seit Jahrzehnten, ist das aus deiner Perspektive überraschend, dass die Verurteilung des iranischen Regimes jetzt so eindeutig ausfällt?
Nein, ich freue mich darüber, dass Deutschland und Europa, die haben gelernt, dass wie schnell aus einem Freund ein Feind werden kann. Und der Iran hat sich auf die Seite des Feindes gestellt, als sie zum Beispiel Drohnen an Russland geliefert haben, die in Ukraine-Krieg eingesetzt worden sind. Der Iran hat sich selbst in Gegnerschaft gebracht zu Europa. Dafür mussten die Europäer schon kaum was tun. Aber das ist jetzt erkannt worden, dass reine Handelsbeziehungen ein Feindesstaat nicht zum Freund machen. Man kann sich darüber freuen oder auch nicht. Ich fand immer, dass die DNA-Struktur der Islamischen Republik Iran schon von Anfang an als paradigmatisches Modell eine Feindeshaltung gegen alle freiheitlichen Systeme und gegen alle westlichen Staaten darstellt. Deswegen habe ich es auch als eine totalitäre Diktatur bezeichnet. Aber jetzt bricht es aus. Jetzt weiß man, dass die Islamische Republik Iran sich weder demokratisieren lässt, noch reformieren lässt. Ich sage immer, man sagt, wenn man eine Tasse Tee trinken will, muss man den Tee oder kann man den Tee versüßen. Aber wenn man eine Tasse Tee mit Salz füllt, oder versucht, aus dem Salzwasser Tee zu machen, das kann man nicht mehr trinken. Und der Islamismus hat und die islamistischen Machthaber haben aus dem Iran einen Tee mit Salzwasser quasi gegossen, den man nicht mehr trinken kann.
Das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz und es zeigt auch, dass du immer noch der iranischen Teekultur sehr eng verbunden bist. Vielen Dank, lieber Wahid, für das spannende Gespräch zu einem extrem bewegenden aktuellen Thema, nämlich der Militärkampagne gegen Iran. Danke dir und herzlich.
Ich danke dafür, dass du mich eingeladen hast.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.